Hat das jemand in den letzten Jahrzehnten mal gespielt? Darf ich mal fragen? Seid mal mutig, bitte. Guck mal, da gehen ja fast alle Hände hoch. Dieses Spiel wurde unter anderem auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg an die Lazarette geschickt, zu den verwundeten Soldaten. Dieses Spiel gibt es jetzt über 100 Jahre, 70 Millionen Mal verkauft, jedes Jahr 100.000 dieser Mensch, ärger dich nicht, Spiele. Es gibt es auch noch für die Profis, da kann man dann sich drum rumsetzen, gibt verschiedene Varianten, kommt eigentlich aus Indien, dieses Spiel. Und jetzt fragt sich der ein oder andere seit Sekunden, und was hat das jetzt mit Karfreitag zu tun? Doch ein denkbar ungünstiger Einstieg, könnte man glauben, in eine Predigt, wo es um den Tod geht, um das Sterben Jesu. Aber mir war das wichtig, mit dem einzusteigen, denn es hängt damit zusammen zu dem Thema, um das es heute geht. Das Thema lautet tatsächlich, und jetzt gehen wir weg von diesem Spiel, aber da können wir uns, wenn wir uns mal wieder mit diesem Spiel beschäftigen, ich könnte übrigens auch fragen, wer denn in den letzten Monaten dieses Spiel gespielt, mache ich aber nicht, weil da nicht so viele Hände hochgehen, aber eine wäre schon hochgegangen, ist toll. Häufig spielt man das so früher hat man das so gemacht, wie man auch früher Briefmarken gesammelt hat und so. Aber es geht heute tatsächlich nicht um das Spiel, aber um dieses Thema, Mensch, ärgere dich nicht. Das ist das Thema an Karfreitag 2018. Mensch, ärgere dich nicht. Das hat nämlich einen guten Grund, weil dieses Wort ärgern in Verbindung mit dem Tod Jesu mehrfach in der Bibel auftaucht. Und so ist es mir immer ein Anliegen, nicht einfach nur zu sagen, naja, das ist halt die Karfreitagspredigt 2018 und dann irgendwann 19 oder letztes Jahr 17, sondern dass es jetzt heute eben diesen griffigen Titel hat, Mensch, ärgere dich nicht. Und wir erleben das auch in unseren Tagen, dass sich Menschen ärgern. Ich bin mir sicher, es gibt Menschen, auch hier im Landkreis, auch hier in der Stadt, die ärgern sich, muss man jetzt im Stadtanzeiger sowas Frommes reinsetzen? Muss man das machen? Wenn man die anderen Dinge anguckt, über Werbung, also sind ganz interessante Sachen drin, Stadtanzeiger ist auch interessant und spannend, manche Dinge verwundert mich ein bisschen, aber egal, da geht es ja auch um Geld und so weiter, aber dann kommt doch so eine Riesenseite, eine Doppelseite, groß, ja, richtig groß, über das Thema Ostern, da werden Pastoren interviewt, da werden Christen befragt, da geht es um Jesus. Und es wird Menschen geben, die sich darüber ärgern. Und ich habe für diese Predigt, Mensch, ärgere dich nicht, heute an Karfreitag, einfach ein paar Bibelstellen zusammengetragen, die möchte ich euch zeigen, ein paar kurze Gedanken sagen und dann gehen wir dann zum Abendmahl. Die erste Bibelstelle aus 1. Korinther 1, Vers 23, Paulus schreibt, und da meint er, wir Christen, nicht nur er als Apostel oder so, wir Verkündiger, sondern wir Gläubigen, wir Christen, wir Menschen, die Jesus Christus erkannt haben, wir predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, die ärgern sich, und den Heiden eine Torheit, mit anderen Worten eine Dummheit. Die sagen das, die einen ärgern sich drüber und die anderen sagen so was Dummes, das ist doch verrückt, das kann doch nicht sein, spinnen die denn? Als die Gemeinde entstand, war sie in einer Umgebung, wo es viele verschiedene Kulte gab. Und jetzt entstand ein neuer, die Sekte der Nazarener, so wurden sie genannt, ganz am Anfang, weil sie von diesem Jesus von Nazareth immer sprachen. Und sie hatten das Problem, und das habe ich ja auch schon mehrfach erklärt, dass die Religion, dieser Glaube, den die Christen hatten, nicht alt war. Der war ja gerade eben, das war ja ganz frisch. Und zur damaligen Zeit galt ja immer, das, was alt war, war wichtiger wie das, was neu war. Heute ist es ja umgekehrt. Das heißt, sie mussten versuchen, deutlich zu machen, dass der zwar erst kürzlich gestorben ist und der Geist, der an Pfingsten, das ist ja alles relativ frisch gewesen, ja, als die Gemeinde entstand, das war ja alles ganz neu. Sie mussten ihrem Umfeld deutlich machen, dass das, was jetzt neu ist, besser ist wie das Alte. Verstehen wir? Und deswegen in den Diskussionen hat Jesus irgendwann gesagt zu diesen frommen Juden, pass mal auf, ihr kommt mit Abraham, ihr kommt mit Mose, ihr guckt immer zurück, immer ganz zurück. Jetzt sage ich euch mal, wer vor allem war. Ehe Abraham war, war ich. Das war ein Hammer. Unter diesem Aspekt muss man das verstehen. Damit war das Christentum zu einem, wie soll man das sagen, aus dem Nichts gekommen und hat einen enormen Absolutheitsanspruch gestellt, dass es alle anderen Religionen quasi ablöst, überragt, insbesondere dieser Jesus von Nazareth. Und bis heute ist es so, dass der gekreuzigte Christus den Juden ein Ärgernis ist, weil sie natürlich genau wissen, wenn sie das ernst und annehmen, dann wird es schwierig. Weil dann müsste man sich fragen, wer ist dieser Jesus? Ist er doch Gottes Sohn? Wenn er Gottes Sohn ist, dann hat es enorme Konsequenzen für das Judentum. Und die Heiden, also quasi die Nicht-Juden, die Menschen, die einfach andere Dinge glauben, für die war es ganz verrückt. Die haben gesagt, ihr habt ja irgendwie ein Buch. Nee, haben wir nicht, die hatten ja noch keine Bibel. Habt ihr religiöse Häuser? Haben wir eigentlich nicht, wir treffen uns so bei uns zu Hause. Ja, habt ihr denn Opfer? Opfert ihr diesen neuen Gott? Nee, brauchen wir auch nicht mehr, er ist das Opfer. Ja, was hat denn der Gutes gemacht? Was verehrt ihr denn? Ja, der ist gestorben, der wurde gekreuzigt. Und der normale Mensch sagt, hä? Das ist doch dumm. Da gibt es doch gar nichts Gutes dran. Das ist doch eine Torheit. Das ist doch völlig verrückt. Wie kann man an jemanden glauben, der am Kreuz... Also Kreuzigung, da denkt man gar nicht dran. Und ihr verehrt einen, der am... Ihr sagt, wir predigen einen Gekreuzigten. Das ist völlig, verstehen wir? Das ist völlig abartig gewesen damals. Das konnte man nicht verstehen. Für die einen ein Ärgernis, für die anderen eine Torheit. 1. Korinther 1, Vers 23. Dann aus dem Galaterbrief. Paulus schreibt, ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, das hat auch wieder mit dem Judentum zu tun, warum leide ich dann Verfolgung? Denn dann wäre ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Das Ärgernis des Kreuzes besteht unter anderem darin, für alle von uns und für alle, die die Predigten hören, auch außerhalb jetzt hier dieses Gebäudes, das ist bis heute so. Das Ärgernis des Kreuzes besteht unter anderem darin, dass es so unlogisch ist. Es ist unlogisch. Es passt nicht. Menschen meditieren, Menschen suchen im fernen Indien nach Weisheit. Die reisen die ganze Welt, um Menschen irgendwo zu treffen, die ganz weit sind, die erleuchtet sind. Die irgendwie eine Offenbarung haben, die weiß, was ich was erzählen. Und die Bibel, der Paulus und die Christen und das Neue Testament sagt im Grunde einfach, da ist einer am Kreuz gestorben, für dich, wir haben es gesungen, für deine Schuld, für deine Sünde. Glaub das, und wenn du das für dich persönlich annimmst, gehörst du zu Gott. Dann sagt doch auch der aufgeklärte Mensch in Europa, das ist jetzt aber nicht euer Ernst. Bitte, bitte jetzt. Das kann doch nicht sein. Gibt es da nicht einen Haken? Also gibt es nicht noch was, muss man denn dann nicht noch was anderes machen? Und die Bibel lehrt ganz klar, du musst nur eines, du musst an das glauben und dann merken wir, das fällt uns schwer, gerade auch in unserem Breitengraden, wo es uns so gut geht, das bräuchten wir nicht und vor allen Dingen, das ist ein bisschen arg primitiv, für manche Menschen ist die christliche Religion, der biblische Glaube, eine primitive Form der Religion. Den Gekreuzigten, das Ärgernis des Kreuzes, wie kann man einen, der am Kreuz hängt, in den Mittelpunkt stellen? Ist auch für Theologen immer mehr ein Problem geworden. Und es gibt nicht wenige, die sogenannte Kreuzestheologie ablehnen. Die kommen von einer ganz interessanten Seite daher, die sagen nämlich, also pass mal auf, ey, Gott hat es doch gar nicht nötig, dass da einer sterben muss. Der kann dich doch auch so erlösen. Das ist so eine neue Bewegung, die so momentan so viel über die Welt geht. Gott ist ein Gott der Liebe, der braucht doch gar kein Kreuz. Braucht er doch gar nicht. Lass es doch weg. Jesus, ja, das war ein Justizirrtum, das ist blöd gelaufen, aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass Gott alle liebt und das musst du einfach glauben und dann kommst du in den Himmel. Und ich möchte dir sagen, du kommst nicht in den Himmel, wenn du nur das glaubst. Das reicht nicht. Denn worin zeigt sich die Liebe Gottes? Nicht einfach, dass er uns so liebt, so wie die Sonne scheint über gerecht und ungerecht, so liebt Gott immer. Das reicht nicht. Sondern es reicht dann, wenn Menschen auf die Liebe reagieren und die Bibel sagt, darin zeigt sich die Liebe Gottes, dass er seinen Sohn gesandt hat. Und wer daran glaubt, wer an diese Botschaft war, wer das versteht, der ist dabei. Alles andere ist religiös, fromm, interessiert, esoterisch angehaucht, was auch immer, aber nicht biblischer Glaube. Das reicht nicht aus. Also auch die, nochmal zurück, also auch dieses selber machen, ja, diese Einordnungen, diese Gebote, Beschneidung, Sabbat halten, Speisegebote, Opfergebote, all diese Vorschriften, das reicht nicht aus. Es ist weggetan, Jesus hat das erfüllt. Er hat es erfüllt. Wenn er es erfüllt hat, können wir es und brauchen wir es selber nicht zu erfüllen. 1. Petrus 2, einer, der mit dabei war, Petrus, der schreibt, für euch nun, die ihr glaubt, ist er, da geht es um Jesus, kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er, Jesus, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist aber zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des, da haben wir es wieder, Ärgernisses. Wie viele Menschen, ich kenne auch etliche, auch kluge Menschen, gebildete Menschen, die stolpern regelrecht über Jesus, die stolpern drüber. Die kommen dann nicht vorbei, sie brauchen ihn nicht, sie wollen ihn nicht, dafür brauchen sie ihn doch, aber sie wollen es nicht und immer dieses Hin und Her. Und Ostern und hoffentlich ist bald rum, ja, Ostereier und alles gut und Hasenfest. Lauter solche Begriffe, Hasenfest, Eierfeier, lauter so Begriffe. Karfreitag, Jesus ist es. Also, dieser Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ist zum Eckstein geworden. Eckstein, so den, auf den man zugeht, der die Sache zusammenhält. Jesus hält ein Lebenshaus zusammen. Sonst nichts. Warum? Na, weil er der Schöpfer ist. Weil er uns gemacht hat. Weil er weiß, wie wir ticken. Weil er weiß, was wir brauchen. Weil er weiß, was uns fehlt. Keiner kennt dich besser wie Jesus Christus. Wenn wir heute an Karfreitag immer wieder von diesem Kreuz reden, wir sehen hier dieses Bild, wo, also ja, nicht original, logisch, wo quasi Jesus hängt, wenn man so will, und hier das Kreuz, was leer ist. Und ich mag das, ehrlich gesagt, wenn in Kirchen ein Kreuz hängt, wo das Kreuz leer ist. Leer. Weil da hängt keiner mehr dran. Aber an Karfreitag denken wir eben deswegen so immer so dieses Beides, ja. Aber es blieb ja nicht dabei. Zuerst Freitag, Sonntag, ja, kommt ja noch, haben wir auch schon gesungen und alles, auch in den Liedern war ja unglaublich viel Botschaft und Evangelium. Fels des Ärgernisses. Vielleicht kennst du Menschen, wenn du mal ein bisschen näher über diesen einen redest, dann merkst du plötzlich, Fels des Ärgernisses. Schwieriges Thema. An Jesus scheiden sich die Geister. Und das ist gut so. Wir laden ein, diesen Jesus kennenzulernen. Jetzt taucht der Petrus noch ein paar Mal auf. Zuerst eine Stelle von ihm und jetzt tauchen Geschichten auf, ein, zwei Beispiele. Jesus ist hier gemeint, Jesus wandte sich um und spricht oder sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Satan, das damals schlimmste Schimpfwort. Du bist mir ein Ärgernis, da haben wir schon wieder. Du ärgerst mich, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Es gibt immer wieder die göttliche Perspektive auf eine Sache und die menschliche Perspektive. Nimm dein Problem, deine Not, deine Krankheit, deine Fragen, deine Kollegen, deine Finanznot, was auch immer. Gibt es eine göttliche Perspektive drauf, gibt es eine menschliche Perspektive? Der Petrus steht hier für jemanden, der, das war in Ordnung. Jesus hat nämlich gesagt, was demnächst passieren wird. Und dann sagt Petrus, nein, das widerfahre dir nur nicht. Nein, Jesus, nee, ich habe da eine andere Idee. Das wohl, nein. Und wenn wir nein sagen zu dem, was Gott möchte, dann wird es eben problematisch. Jesus hat mit diesem Satz Satan nicht gesagt, du bist der Teufel, das hat er nicht gemeint. Er wollte nur seinem Ärger Ausdruck verleihen, in einer ganz massiven Weise. Und wenn Petrus nicht gewusst hätte, dass dieser Jesus, der das zu ihm sagt, der ihn so hart beschimpft, trotzdem liebt, wäre er abgehauen. Der wäre davon gelaufen. Wenn Menschen sich gegenseitig beschimpfen, dann läuft man in der Regel weg, das ist nichts Schönes. Der Petrus, wir werden gleich noch sehen, wie es mit dem weiterging. Ja, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das ist ganz wichtig, beide Perspektiven, göttliche, menschliche Perspektive, auch nachher beim Abendmahl. Ich habe mir die Woche ein Buch gekauft, das lautet Gott essen. Gott essen. Klingt komisch. Ist ein Buch, das ist jetzt erst erschienen, über die historische Entwicklung des Abendmahls. Sehr interessant. Sehr interessant. Und auch beim Abendmahl gibt es eine göttliche und eine menschliche Perspektive. Es ist immer wichtig zu unterscheiden. Und wenn man das falsch unterscheidet, je nachdem, um was es geht, auch beim Abendmahl, frag mal den Judas, da fuhr der Satan in ihn. Also wir sehen, auch da, Karfreitag, Abendmahl, das sind schon auch geistliche, göttliche Dimensionen, die da stattfinden können. Eine ernste Sache, eine wichtige Sache. Denn du meinst nicht was göttlich, sondern was menschliches. Ich wünsche dir und mir, dass wir immer wieder das unterscheiden können. Und dass, wenn es eine göttliche Perspektive gibt für irgendeine Sache in unserem Leben, dass wir versuchen zumindest, uns für die zu entscheiden. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Das heißt nicht, dass es leicht ist. Das heißt nicht, dass es sofort passiert. Das heißt nicht, dass wir das schaffen. Aber es ist göttliche Perspektive. Die ganze Bibel ist davon, dass Nachfolger, auch im Alten Testament, Menschen, die mit Gott gelebt haben, gesagt haben, das kann doch nicht von Gott sein. Das kann, und zwar von Gott. Und dann am Ende, da war es dann klar. Ja. Und noch einmal der Petrus. Wir nehmen ihm das nicht übel. Der Mann wurde zu einer Säule der Urgemeinde, aber in dem Moment war es, in dieser Phase war es nicht so optimal. Jesus sagt, in dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern. Ärgern. Mensch, ärgere dich nicht. Ärgern an mir. Alle, sagt er zu den Zwölfen, alle. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Jesus wusste, jetzt wird gleich was passieren. Da werden auch meine 12, die Vater verlassen haben, die Geschäft verlassen haben, die Geld gegeben haben, die sich eingesetzt haben, die mir gehorsam waren in vielen Bereichen. Jetzt kommt eine Dimension, da werden auch diese Leute sich ärgern an mir. Und dann gibt es den Petrus. Der hat das auch gehört. Und das ist die letzte Stelle. Und der Petrus hört das von Jesus und sagt dann Folgendes. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sich auch alle an dir ärgern, die anderen hier, das mag schon stimmen, was du sagst. Die, ja klar, die sind da ein bisschen komisch und die ärgern sich dann. Aber ich kenne einen kenne ich. Du, ich kenne einen, der ärgert sich nicht. Der bleibt dir treu bis in den Tod. Ich kenne da einen, der ist so hingegeben und der weiß wirklich, um was es geht. Und das hat er ernst gemeint. Nicht böse. Petrus war kein böser Mensch. So will ich mich doch niemals ärgern. Und wir kennen die Geschichte. Es geht ja dann weiter. Dann sagt Jesus, weißt du, Petrus, ich benutze ein Hähnchen, einen Hahn benutze ich. Lass einen Hahn krähen und ich verspreche dir jetzt was. Obwohl du das gesagt hast, ich verspreche dir jetzt was. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Stell dir das mal vor. Und diese Geschichte soll uns überhaupt nicht auf den Weg bringen, dass wir uns über Petrus erheben. Im Gegenteil. Dieser Text hier, diese paar Sätze, sollen uns demütig machen. Demütig. Demut. Weil wir manchmal uns auch täuschen können. Wir meinen, wir kennen da jemanden. Also er meint ja sich selber, ist ja klar. Ja. Ich bin jetzt über 20 Jahre Pastor und so. Ne, also ich. Oder ich bin schon so lange in der Gemeinde und habe die Bibel schon so oft gelesen und überhaupt, ich habe jetzt schon so viel für dich, was ich alles gemacht habe. Also ganz ehrlich, du hast einen guten Fang gemacht mit mir. Ganz ehrlich. Ich muss dir gratulieren, dass du mich in deiner Mannschaft hast, dass wir uns demütigen. Wir können uns täuschen. Jeder von uns, angefangen bei dem, der hier steht, bis zu jedem, der da sitzt, kann sich täuschen, kann Fehler machen. Da wird nicht immer ein Hahn krähen. Manchmal merken wir es gar nicht. Manchmal kriegen wir das nicht mit. Aber häufig stellen wir hinterher fest, und wir kennen auch das mit Petrus, es kam dann raus. Er weinte bitterlich. Er hat die Dinge erkannt. Aber er ist daraus hervorgegangen, er hat was daraus gelernt. Das ist wieder die gute Nachricht an dieser ganzen Sache. Soll uns also nicht hochmütig auf Petrus herabschauen lassen, soll uns demütig machen. Mensch, wir sind manchmal auch die, die meinen und so. Aber wenn es dann auch nicht gut war, das ist die gute Nachricht für alle Menschen. Du kannst mit Gott immer wieder neu anfangen, immer wieder neu. Das ist auch die Botschaft von Karfreitag. Es ist vollbracht, heißt auch, wenn du bis heute gedacht hast, so und so, kannst du jetzt mit Gott neu anfangen. Mit Jesus Christus kannst du neu anfangen. Nimm das gerade diesen ganzen Mist und den Dreck und gib ihn an ihn ab. Ja, kann man heute noch machen. Jederzeit ist das möglich. Das war's gewesen, die Botschaft an Karfreitag. Mensch, ärgere dich nicht. Was an Karfreitag im Jahr 31 nach Christus geschah, spaltet bis heute die Menschheit. Und hier gibt es jetzt nur zwei Optionen. Annehmen oder ablehnen. Und wenn heute jemand hier ist, der das ablehnt, ja, dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Das mag noch eine gewisse Zeit gut gehen. Vielleicht lebst du bis 100 oder so. Gut, Männer werden im Schnitt 78, haben wir jetzt mitbekommen kürzlich, Frauen 83. Vielleicht wirst du ganz alt ohne Jesus. Das ist möglich, selbstverständlich. Es gibt Atheisten, die wurden uralt, kein Problem. Problem beginnt dann, wenn die Ewigkeit beginnt, die hört nämlich nicht auf. Und die ohne Jesus, ohne Gott zu verbringen, das wünsche ich keinem Menschen. Keinem Kind, keinem Rentner, keinem Mittelalter, niemandem. Annehmen oder ablehnen. Da gibt es jetzt nichts dazwischen, kein Millimeter ist da Platz, da bin ich so scharf, da gibt es nichts mehr. Nimm Jesus an, wenn du ihn nicht annimmst, lehnst du ihn automatisch ab. Das ist nicht meine Botschaft, die Botschaft der Schrift. Haben wir vorhin gehört, in diesem Text, der gelesen wurde, wer nicht glaubt, ist bereits verurteilt. Also wir laden ein, das ist die Botschaft der Kirchen, immer und immer wieder. Wir hören nicht auf damit, im Gegenteil, wir machen das noch mehr, wir verstärken das, wir laden ein, wir rufen zu Jesus Christus, wir rufen an das Kreuz, wir laden ein. Und jeder, der weiß, dass er zu Jesus Christus gehört, weil er verstanden hat, was er für ihn getan hat am Kreuz, der ist herzlich eingeladen, gleich beim Abendmahl teilzunehmen. Und wer das nicht weiß, dann, also mein Tipp wäre, dann nimm einfach nicht daran teil. Ja, die Bibel lehrt das ganz klar und wir werden es gleich hören, für wen das Abendmahl ist. Nicht für fromme Kirchgänger oder für, was weiß ich, religiös Interessierte, sondern das Abendmahl ist für Menschen, die verstanden haben, was Jesus Christus für sie getan hat. So, also in diesem Sinne wünsche ich uns und wünsche ich jedem, der diese Botschaft hört, Mensch, ärgere dich nicht über Jesus, ärgere dich nicht über den Gekreuzigten, ärgere dich nicht darüber, dass es in unserer Zeit noch Kirchen gibt, die das so klar und so absolut vertreten, wie er es damals gesagt hat. Also wir sind auf seiner Spur. Wir sind auf seiner Spur, er hat das gesagt. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieses Zitat aus dem Johannesevangelium habe ich bewusst gewählt, um das im Stadtanzeiger, dass es dort reinkommt. Dass das mal Leute lesen. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also, wir freuen uns, wenn wir das schon erkannt haben. Und deswegen ist Karfreitag nur bedingt ein Tag des Trauerns. Es ist immer ein Blick auf das leere Grab, auf den weggewälzten Stein, auf die Auferstehung. Und deswegen übermorgen, klar, jetzt schon herzlich willkommen, hier mit dabei zu sein. Diese Auferstehung Jesu, ja, das Größte, was es je gegeben hat, dass einer den Tod besiegt in dieser Form. Aber jetzt wollen wir das Abendmahl zusammen feiern. Ich bitte die Geschwister, mit vorzukommen, mit zu unterstützen. Und wie gesagt, wir haben heute, weiß nicht, wenn jetzt auch noch irgendwo Kinder sind oder junge Leute, die sonst hier nicht dabei sind, ganz, ganz wichtig, ja, wenn du Jesus Christus liebst, wenn du weißt, um was es geht, bist du herzlich eingeladen. Gott hat da auch einen Blick der Gnade drauf oder so, selbstverständlich, aber du musst verstehen, wer Jesus war. Du musst begreifen, was an Ostern passiert ist. Ja, sonst einfach hier, das ist jetzt auch kein Frühstück oder so, ja, dass wir das alle richtig verstehen. Das ist eine Einsetzung, die Jesus selber getätigt hat. Und das möchte ich auch gleich lesen und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Wir haben hier diese Brote. wir sind keine römisch-katholische Kirche, das heißt, wir glauben nicht an diese Transsubstantiationslehre, wir glauben jetzt nicht, dass dieses Brot der Leib Jesu wird, dass wird jetzt nicht eine Verwandlung stattfinden, das ist Brot, ganz normales Brot und auch was wir trinken oder so, aber das Symbol ist entscheidend. Ja, da sind wir auf der Linie der Reformatoren, die das eben auch immer mehr deutlich gemacht haben. Und ich will das hier nochmal lesen aus dem Neuen Testament. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert, also wie jetzt heute hier, und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und genau das wollen wir jetzt tun. Bitte den Bernd, dass er noch dankt für den gebrochenen Leib Jesu.